Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Ich bin dran mit dem Disclaimer. Ich habe gerade noch überlegt, eigentlich können wir den Disclaimer dieses Mal weglassen, aber trotzdem sage ich ihn mal. Auch wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte einen ärztlichen Rat auf.
Sucht bitte ärztlichen Rat auf.
Ärztlichen? Ich kann heute nicht sprechen.
Weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Warum sagen die in der Werbung jetzt immer, bei den zu Risiken und Nebenwirkungen,
fragen Sie Ihren Arzt, Ärztin oder in der Apotheke.
Ja, warum sagen Sie dann denn nicht in Ihrer Arztpraxis oder in Ihrer Apotheke?
Das vielleicht passt das nicht in diesen Sprachfluss, keine Ahnung.
Weil theoretisch müsste man ja dann auch sagen, fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin und alles, was
genau,
da
das
sich
war
dazwischen
zu lang.
Befindet.
Das war zu lang. Deshalb haben die jetzt gesagt, Ihren Arzt, Ihre Ärztin und in der Apotheke.
Also wenn es jemand weiß, gerne Bescheid sagen.
Okay, du hast Feedback mitgebracht. Erzähl.
Ja, ich war am Mittwochabend noch ungeplant einmal in unserem Seniorenheim. Da war nämlich jemand verstorben und habe mich dann zu der Gelegenheit auch noch mit einem der dort beschäftigten pflegenden Kollegen unterhalten. Und er hat mir ein Feedback zum Podcast gegeben. Er hört ihn gerne und findet ihn gut. Er findet die Folgen zu kurz.
Deswegen, aber das, die Statistik sagt, dass die meisten nach halber Stunde aufhören.
Na gut. Deswegen wird diese Folge wahrscheinlich extra lang.
Wahrscheinlich schon.
Und wir haben ihn direkt verpflichtet mal für eine Folge mit jemandem, der in der Altenpflege arbeitet.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Fakt. Ich kann heute echt nicht sprechen, spannender Sektor.
Ich habe das auch, heute habe ich es auch tatsächlich, zum Ende der Sprechstunde kann ich nicht mehr reden.
Dann ja, aber ich habe heute noch, mein Problem ist eher, dass ich heute kaum geredet habe.
Okay, ich war zu ja viel zu Hause. Ist nicht gut, zu wenig ist auch nicht gut.
Ja.
Halten wir das fest.
Ja, genau. Aber wir haben ja schon zweimal angeteasert, dass diese Folge nicht über Medizin geht und auch nicht 30 Minuten dauern wird, wahrscheinlich eher länger. Willst du mal verraten, worum es geht?
Es geht um die neue Gesundheitsreform, die uns allen droht. Und wir haben überlegt, weil man sehr schwer versteht, was überhaupt mit dieser Gesundheitsreform alles passieren wird, dass wir das heute mal ein bisschen runterbrechen auf vielleicht verständliche Einzelteile.
Und da einmal ein Disclaimer davor zu sagen, also das ist soweit wir es verstanden haben und was wir aus unterschiedlichen Quellen her haben. Also wenn da irgendwelche Fehler sind, bitte nicht Kopf abreißen, uns eher Feedback schreiben, uns darauf hinweisen, weil es ist wirklich ein wahnsinnig komplexer Bereich. Ich habe auch angefangen, diesen Gesetzesentwurf zu lesen, der ist 160 Seiten lang mit juristischen Termen. Also wenn wir da irgendwas falsch verstehen, bitte darauf aufmerksam machen und uns Hinweise geben. Und dann
ist
können
ja
wir
auch
das
alles im Fluss. Das ändert sich ja auch zwischenzeitlich.
Genau.
Deswegen müssen wir den Podcast sehr schnell veröffentlichen. Er soll übermorgen erscheinen.
Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, er soll ja übermorgen erscheinen, deshalb.
Ja, und du warst ja jetzt auch in
Hannover war ich. Ich war auf dem Ärztetag in Hannover. Ich war eingeladen als Gast. Also ich hatte da keine Delegiertenrolle oder sowas, aber ich bin in einer Fraktion Vox Med im in Landesärztekammer Nordrhein. Bin nicht eingewählt, aber ich kriege das hinter den Kulissen so ein bisschen mit über unsere Fraktion. Und die hat mich dann zum Dialogforum junge Ärztinnen und Ärzte eingeladen, so wie letztes Jahr auch. Und da konnte ich mir den Ärztetag angucken als Gast und verfolgen.
Gut, also auf dem Deutschen Ärztetag wurde natürlich auch das neue Gesetz besprochen oder der Gesetzesentwurf
oder
besprochen.
Im Volksmund die Gesundheitsreform.
Ja, eine Reform, das klingt immer so, als wäre das gut.
Als würde da ganz viel tolle Sachen geschehen.
Warum wird denn überhaupt diese Reform gemacht?
Also das Ziel dieser Reform ist, eine Deckungslücke im Gesundheitssystem zu stopfen. Das bedeutet, dass in den letzten Jahren die Kosten des Gesundheitssystems immer weiter gestiegen sind. Das hat unterschiedliche Ursachen, unter anderem auch die Arzneimittel, die Löhne und. Und das wurde in den letzten Jahren immer mal wieder gestopft, einerseits durch den Bund, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch durch eine Erhöhung der Beitragszahlung. Und deshalb heißt dieser Gesetzentwurf auch Beitragsstabilisierungsgesetz der GKV, also der gesetzlichen Krankenkassen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass diese Beitragszahlungen nicht mehr steigen und die Lücke anderswertig gefüllt wird. Das ist eigentlich das Ziel.
Ja, also man versucht, die Kosten für die Beitragszahler nicht weiter ansteigen zu lassen, indem man in anderen Bereichen in irgendeiner Art und Weise versucht, Gelder zu generieren oder einzusparen. Mhm. Denn ein jeder, der krankenversichert ist, also eigentlich jeder von uns, hatte in den letzten Jahren Beitragssteigerungen, teilweise auch erheblich. Mhm. Teilweise in den privaten Versicherungen sogar mehr als in den gesetzlichen Versicherungen, was viele nicht mitkriegen.
Ja, aber jeder wurde eigentlich gebeten, mehr zu zahlen, ob sie wollen oder nicht. Genau, man ist ja verpflichtet, sich zu versichern in Deutschland, also für die Gesundheit zu versichern. Und das ist dann egal, ob es GKV, also gesetzlich, oder PKV privat wäre.
Genau. So. Jede Teilnehmergruppe an unserer Gesundheitsversorgung soll in irgendeiner Form Einsparungen generieren.
Genau, das sagte zumindest die Frau Wagen in der Pressekonferenz. Und in der Pressekonferenz hatte sie auch gesagt, dass die Patienten eigentlich kaum Veränderungen fühlen werden. Aber das ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal das Gesetz anguckt, nicht ganz so wahr, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Also welche Gruppen betrifft das jetzt konkret? Das betrifft natürlich alle Patienten, also eigentlich jeden von uns. Jeder von uns ist ja manchmal auch Patient. Es betrifft die Arztpraxen, es betrifft die Krankenhäuser, es betrifft auch die Krankenkassen, es betrifft
auch die Pharmaindustrie und den Bund.
Und den Bund.
Und jede einzelne Gruppe mehr oder weniger. Also es gibt ein paar Gruppen, die sind ein bisschen besser rausgekommen, andere sind etwas schlechter rausgekommen und ja.
Ich erzähle mal einmal, wie es bei den Patienten geplant ist, Geld zu sparen. Und zwar wird geplant, dass nur eine bedingt freie Mitversicherung von Ehepartnern oder Ehepartnerinnen noch gewährt wird. Da gibt es dann bestimmte Ausnahmen. Und kleine Kinder, Behindertenbetreuung, pflegende Angehörige oder Rentner. Das heißt, jetzt beitragsfrei versicherte Ehepartner, Ehepartnerinnen müssten dann auch einen Beitrag bezahlen. Die Zuzahlung für Medikamente soll von 5 auf 7,50 Euro und von 10 auf 15 Euro erhöht werden.
Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, dieser Punkt, den kann ich irgendwie noch verstehen. Also die Zuzahlung der Medikamentenzahlung, da haben sich ja auch schon bei mir in der Praxis relativ viele Patienten negativ drüber geäußert, sage ich mal, und haben sich geärgert. Aber das ist der einzige Punkt, wo ich sage, das kann ich verstehen, weil das wurde seit 2004 nicht mehr angepasst. Und wir haben ja auch schon häufig über Inflationsausgleich gesprochen, soweit ich mich erinnern kann. Und das sehen die einfach als Inflationsausgleich von 5 auf 7,50 Euro und von 10 auf 15 Euro. Also dass mit 20 Jahren mal eine Erhöhung dieser Zuzahlung kommt, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen.
Ja, es ist halt das, was Menschen aber dann auch direkt merken. Und es ist ja auch das so, dass in vielen Bereichen jetzt neue Zuzahlungen dazugekommen sind. Also teilweise ist es so, dass für Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln jetzt die Zuzahlungen teurer geworden sind. Oder beispielsweise Menschen mit einer Insulinpumpe müssen jetzt mehr bezahlen oder überhaupt etwas zuzahlen, was vorher nicht der Fall war. Also da läppert sich dann halt auch so ein bisschen. Und das merken die Leute halt direkt.
Total. Ja, das ist etwas, was die sofort merken, das stimmt.
So, was gibt's als nächstes?
Also es gibt ja freiwillige Versicherte im Gesundheitssystem.
Die sollen mehr bezahlen.
Genau, die sollen mehr bezahlen, 300 Euro.
Was nicht wenig ist.
Was wirklich nicht wenig ist. Und daraufhin hat selbst die Frau Wagen gesagt, dass eine Abwanderung zur PKV, also zur Privatkrankenkasse, nicht
auszuschließen ist.
Nicht unwahrscheinlich ist.
Ja.
Und das finde ich dann schon sehr abstrus, wenn man einen Gesetzesentwurf vorstellt und sagt, ja, wir wollen eigentlich die gesetzlichen Krankenkassen stärken und die Gelder verbessern und gleichzeitig nimmt man in Kauf, dass es dann eine Abwanderungswelle von freiwilligen Versicherten provoziert. Das ist irgendwie widersprüchlich für mich.
Ja, wenn man mal überlegt, dass man, wenn man freiwillig versichert ist, zahlt man ja den Höchstsatz und der Höchstsatz liegt ja jetzt schon bei meistens über 1000 Euro.
Ja,
und dann da noch
vor allem mal, mit Pflegeversicherung und sowas, ne? Das
dann da nochmal 300 Euro draufrechnest, das ist schon, also wird ja auch für Arbeitgeber dann teurer, wenn die müssen ja die Hälfte von diesen Beiträgen auch mitbezahlen. Mhm.
Ja.
Das Krankengeld soll auf 65% reduziert werden von aktuell 70%.
Also es soll erstmal das Krankengeld wahrscheinlich von 70% auf 65% reduziert werden und gleichzeitig überlegen sie auch noch eine Teil-AU oder Teilarbeitsunfähigkeit herzustellen. Das heißt, dass man eben nur für 25, für 50 und 75% krank schreibt. Wie das genau auszusehen hat, weiß ich nicht. Ich kenne das selbst, dass ich Patienten sage, ja eigentlich, wenn es zum Beispiel das Bein gebrochen ist, haben Sie die Möglichkeit, vom Zuhause aus zu arbeiten? Da muss man ja per se nicht krankgeschrieben werden, weil man ja dann vielleicht einen Job am PC machen kann, den man von zu Hause aus macht. Aber meistens stößt man auf taube Ohren und bei dieser Teil-AU muss der Arbeitgeber dann auch zustimmen, beziehungsweise der hat Anrecht, dann in den ersten Tagen oder innerhalb von 3 Tagen Widerspruch einzulegen.
Ja, yes, das ist denn das für ein Quatsch?
Ja, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, so stand das im Gesetzesentwurf. So richtig verstanden habe ich es auch noch nicht und ich weiß auch noch nicht, wie das umzusetzen sein soll. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, nicht so richtig viel Ahnung, wie die Arbeitsplätze aussehen. Klar, man fragt nach, was die machen und man kann sich vorstellen, wenn es ein Gärtner ist, wie das auszusehen hat, aber ob da irgendwelche Möglichkeiten im Büro sind, die sie übernehmen können, weiß ich nicht.
Ist ja dann auch die Frage, wie da das Verständnis seitens der Patienten und der Arbeitgeber ist, denn manche Patienten sehen das ja sogar schon als Problem an, wenn sie, sage ich mal, durch eine Erkrankung nicht in der Lage sind, Auto zu fahren, dann sagen sie, ja, ich komme ja nicht zu meinem Arbeitsplatz, also muss ich krankgeschrieben werden.
Ja.
Sehr formell, nicht unbedingt immer ein Grund ist, aber es ist halt gang und gäbe, dass es so gemacht wird.
Mhm.
Und wenn man denen dann sagt, naja, Moment mal, du Teil-AU, du kannst ja von zu Hause arbeiten, finde ich eigentlich gut, ne, weil das erhält ja auch die Wirtschaftskraft.
Also wenn bei uns in der Praxis jemand anbietet, wenn die jetzt nicht todkrank sind, ne, also wenn die richtig krank sind, dann gehören die ins Bett, keine Frage. Aber manchmal gibt es dann so, die können da nicht gut laufen oder so, weil die Probleme mit dem Knie haben oder so, dass die dann halt mehr sitzen, anstatt zu gehen. Und wenn die das von sich aus anbieten, nehme ich das dankend an als Arbeitgeber. Dann hat die halt in dem Moment einen anderen Arbeitsplatz, aber das ist ja eigentlich nur vorteilhaft für mich.
Schon da entstehen viele Fragezeichen.
Genau. Das sind ja auch alles nur Entwürfe, ne? Es kann ja noch anders kommen.
Dann gibt es hier noch was zum Zahnersatz. Die Zuzahlung soll von 65% auf 50% reduziert werden. Geringverdiener und Sozialhilfeempfänger haben keine Veränderung zu erwarten.
Ja.
Okay.
Wie das auch aussieht, also da bin ich jetzt, da müsste man vielleicht mal einen Zahnarzt, wenn ein Zahnarzt zuhört, darf da gerne noch was dazu sagen. Dafür fehlt mir das Wissen vom zahnärztlichen Bereich, um da genauer drauf einzugehen.
Dann auch ein Punkt, den ich sehr interessant finde, Zweitmeinungspflicht bei bestimmten OP-Indikationen. Hieße ja, generiert zusätzlich mehr Arztkontakte, die eigentlich dann auch in der Regel bei Gebietsfachärzten sind, wenn man jetzt zum Beispiel an Knie- oder Hüft-OPs denkt, wo die Leute eh schon keine Termine kriegen.
Ja, und die sollen dann auch noch bestimmte Qualifikationen in dem Bereich haben und irgendwelche Zusatzausbildungen gemacht werden, die es eigentlich so noch nicht gibt. Auch noch nicht weiß, wer die dann abnimmt und wer beschließt, was da reinkommt. Und was auch ein Faktor ist, was du gerade meintest, die Terminvergabe. Also man muss jetzt ehrlich sagen, dieser Punkt war auch von der Kommission empfohlen, dass man für eine bestimmte OP-Indikation auch eine Zweitmeinungspflicht einführt. Ich weiß nicht mehr welche. Allerdings war in dem Vorschlag der Kommission eher gedacht, dass man das jetzt einmal ein Jahr lang ausprobiert und dann evaluiert und guckt, ist das sinnvoll, reduziert das die OP-Anzahlen, verschlechtert das die Versorgung, verbessert es die Versorgung also dass man einfach dann evaluiert, das ist jetzt im Gesetzesentwurf komplett rausgenommen. Also der Punkt, den finde ich nicht komplett schlecht, ist, ich finde es sehr unrealistisch und wie auch hier fehlt wieder, wie soll es umgesetzt werden und wo sollen plötzlich die ganzen Termine her? Und warum nimmt man die Evaluierung, ob man sowas Neues einführen, nach einem Jahr weg? Warum lässt man das nicht drin? Aber mal sehen. Ein anderer Punkt, den ich sehr, sehr sinnvoll finde, ist die Streichung der Cannabisblüten, Homöopathie und anthropologischen Leistung. Das sind ja eigentlich alles Leistungen, die nicht bewiesen, also die statistisch gesehen nicht bewiesen sind.
Was ist denn mit zum Beispiel Zuzahlung zu Osteopathie und sowas?
Das weiß ich wiederum nicht. Das betrifft ja auch nicht jeden Patienten, nur die, die Krankenkassen haben, die das anbieten in ihrem Katalog.
Wobei das ja mittlerweile echt viele sind, wenn man jetzt mal an die Patienten denkt. Der Hauptanteil ist ja in den großen Kassen versichert und da wird ja das zum größten Teil übernommen.
Mhm. Aber auch Cannabisblüten, ne? Also, dass die gestrichen werden, finde ich jetzt irgendwie.
Die kann
nicht
man sich auf den Balkon
dramatisch
stellen. Muss man nicht.
Genau, die kann man inzwischen selbst züchten.
Ja. So, jetzt hier dann ein Punkt, der von Patienten auch schon teilweise angemerkt wird: die Abschaffung des Hautkrebs-Screenings.
Ja.
Wir haben einen Run auf Hautkrebs-Screening-Termine gerade erlebt. Ihr macht das ja auch bei euch in der Praxis. Vielleicht habt ihr es auch bemerkt, dass plötzlich ganz viele nochmal ein Hautkrebs-Screening machen wollen.
HKS-Abschaffung, also hautkrebsklinische Abschaffung, darüber kann man diskutieren, weil die Argumentation da ist, dass die gewünschten Erfolge von diesem Screening nicht so erfolgreich waren wie gedacht und erhofft. Also die Kommission hatte angegeben, dass die Fehldiagnosen zugenommen haben und unnötige Eingriffe zugenommen haben. Mhm. Aber die Sterberate, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ganz so erfolgreich reduziert wurde. Dass man sagt, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Es werden häufiger Muttermale entfernt, die nicht entfernt werden müssen.
Genau. Und die Kommission hat aber nicht gesagt, soll abgeschafft werden, es sollte evaluiert werden. Auch da wurde dann wieder über die Kommission entschieden gesagt, das wird abgeschafft, so ungefähr.
Ja, gut. Auch das wäre ja eine Leistung, ein Hautkrebs-Screening. Wenn es jetzt wirklich keine Evidenz hat, dass es was bringt, ja, dann ist das so. Dann werden wahrscheinlich trotzdem immer noch viele Patienten sich überlegen, ob sie das vielleicht selber bezahlen.
Ja.
Und es werden natürlich dadurch auch wieder viele Termine bei Dermatologen frei.
Ja.
Dein Punkt zu den Krankenkassen ist relativ kurz.
Ja, das stimmt.
Wo dürfen denn die Krankenkassen sparen?
Die Krankenkassen dürfen sparen oder müssen sparen, indem sie dann homöopathische anthropologischen Leistungen und Arzneimitteln nicht mehr in ihrer Satzungsleistung haben dürfen und in ihrem Katalog nicht stehen haben dürfen.
Wird also, bei den das Krankenkassen ist da sonst nichts gespart?
Ich konnte es nicht finden. Ich habe das Gesetz hoch und runter durchgescrollt. Ich habe es nicht finden können. Also aber wenn man jetzt, also von der Logik her, wenn man sich das anguckt, die wollen ja irgendwo Geld einsparen in dem Sinne, unnötige Sachen nicht bezahlen, also HKS, wenn das wegfällt, da könnt ihr natürlich auch sparen, können aber auch gleichzeitig keine Werbung mitmachen. Die werden weniger Geld bekommen vom Bund. Da werden die indirekt sparen müssen. Nicht, dass sie sparen selbst, aber einfach, die müssen Gelder irgendwo anders herholen, weil der Bund weniger zahlen wird in Zukunft. Da kommen wir auch nachher noch drauf.
Das ist der Punkt, den kannst du ja vielleicht jetzt direkt einmal erläutern, wo wir gerade
so,
dabei
ja
sind. Was wir wissen, ist, der Bund schießt bei den gesetzlichen Krankenversicherungen Geld hinzu. Also der gibt denen quasi Geld, damit sie die Leistungen bezahlen können.
Genau. Aber eine große Gruppe, die halt zurzeit von den Krankenkassen gefördert werden oder mitbezahlt werden aus dem Solidaritätsprinzip, sind die Bürgergeld- und Grundsicherungsempfänger. Und das sind Patienten, die nicht in das Gesundheitssystem einzahlen. Also jeder, der arbeitet, der zahlt ja durch den Krankenkassenbeitrag auch Geld in die Krankenkasse ein. Ein Bürgergeld Person oder ein Grundsicherungsempfänger tun dies nicht. Und das sind rund 12 Milliarden Euro, die die Krankenkasse selbst stemmen muss, ohne dass sie gegenfinanziert ist. Das wird zurzeit halt häufig durch die Querfinanzierung und Erhöhung der Beiträge übernommen und gecovert. Und die Krankenkassen wollen eigentlich, dass dies durch den Bund übernommen wird. Und der Bund sagt, ja, er steuert in Zukunft da auch Geld zu. Also ist nochmal 12 Milliarden, kostet es ungefähr. Der Bund möchte jetzt stufenweise mit 250 Millionen, dann mit 500 Millionen und schrittweise erhöhen, das versuchen aufzufangen. Also das sind ja aber eigentlich Peanuts im Vergleich zu dem, was es kostet. Und gleichzeitig hat der Bund auch angekündigt, 2 Milliarden zu kürzen von den Unterstützungen, die Krankenkassen vom Bund bekommen. Also das steht in keinem Verhältnis.
Okay.
Auch was ein Punkt für die Krankenkasse ist, also die Krankenkassen haben auch Darlehen vom Bund bekommen, um Lücken zu füllen und Geld zu haben. Und die Rückzahlungen werden verschoben. Also da hat dann die Krankenkasse ein bisschen Puffer, um die Zinsen und Zinsen von den Darlehen zurückzubezahlen.
Der Bund bezahlt aktuell die Krankenversicherungskosten von denjenigen, die Bürgergeld oder demnächst Grundsicherung empfangen und auch für Sozialhilfeempfänger, ne?
Nee. Also es ist nicht so, dass der Bund das bezahlt. Die Krankenkassen wollen, dass der Bund das bezahlt. Zurzeit zahlen die Krankenkassen das aus den eigenen Kassen.
Oh Gott, ist das kompliziert.
Mhm.
Also gut. Also es zahlen eigentlich alle, die arbeiten und in die Krankenkasse einbezahlen.
Genau, alle, die arbeiten und in die Krankenkassen einbezahlen, finanzieren quer die Bürgergeldempfänger oder zukünftig die Grundsicherungsempfänger, die Sozialgeldempfänger und die Flüchtlinge. Und das ist ein horrendes Geld. Und die Krankenkassen wollen eigentlich, dass der Bund das übernimmt, weil die sagen, es kann nicht sein, dass nur die gesetzlich Versicherten das übernehmen, weil da müssten eigentlich auch die, die in der privaten sind, das querfinanzieren. Und dementsprechend wollen die Krankenkassen eigentlich, dass das über Steuergelder finanziert wird. Der Bund sagt, ja, kann man so sehen, wir unterstützen das zukünftig mit Anfang 250 Millionen, langsam hochgehend. Aber gleichzeitig kriegt die Krankenkasse über einen anderen Weg zurzeit 2 Milliarden Euro Unterstützung. Und die werden, oder mehr, aber da werden 2 Milliarden von gekürzt. Also einerseits sagt der Bund, okay, ich gebe dir jetzt 250 Millionen, aber nehme 2 Milliarden wieder zurück.
Ja, das klingt sehr logisch.
Das ist, also dementsprechend werden die Krankenkassen ein riesiges Defizit haben plötzlich.
Gut, das kann man vielleicht jetzt so halbwegs verstehen.
Es ist mega kompliziert. Ich brauchte auch länger, bis ich das verstanden habe.
Okay.
Ja, da ist man ziemlich sprachlos, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal wieder vor Augen führt, wie viel arbeitende Bevölkerung bezahlt und auch einen Staat bezahlt, dass er dann am Ende auch wieder der Steuerzahler mitfinanziert für Menschen, die keine Mitfinanzierung erzeugen, also Menschen, die nicht arbeiten.
Das ist ja auch das Solidaritätsprinzip, dass Leute, die nicht arbeiten können, die nicht einzahlen können oder Flüchtlinge, die aus einem anderen Land kommen und noch nicht die Möglichkeit haben zu arbeiten, dass die auch trotzdem abgesichert sind. Das ist ja das Solidaritätsprinzip. Aber man muss dann halt das Querfinanzieren gerechter verteilen. Und es ist eigentlich extrem ungerecht, dass der Bund das auf den Rücken der GKV-Patienten macht, also der gesetzlichen Versicherten.
So, die Pharmaindustrie könnten wir natürlich jetzt mal kurz auch noch darstellen. Das ist wahrscheinlich für viele auch schwer verständlich.
also die Pharmaindustrie gibt mehr Rabattverträge für die Krankenkasse und das passiert dann dynamisch. Und das soll bedeuten, dass wenn die Medikamentenkosten stärker als die Einnahmen der Krankenkassen steigen, müssen die Pharmaindustrie oder muss die Pharmaindustrie höhere Rabatte geben.
Das heißt, die Medikamente werden am Ende auch noch mehr ausgetauscht gegen das günstigste Präparat, was dann wiederum bei den Patienten Unmut erzeugt, weil die wollen das ja nicht immer.
Genau, also wir sind ja als Arzt und auch als Apotheke angehalten, immer Rabattverträge zu nutzen, weil das am preiswertesten für die Krankenkasse ist. Und dementsprechend hat man eigentlich jedes Mal ein anderes Präparat.
Das ist das Wirtschaftlichkeitsgebot.
Genau, genau. Und ein anderer Punkt, aber den habe ich bisher immer noch nicht richtig verstanden, es gab bisher ein Leitplankengesetz und das hat irgendwie gesagt, dass wenn neue Medikamente kommen, muss erst nachgewiesen werden, dass es ein wie stark der Zusatznutzen dieses Medikaments ist. Und je nachdem, wie stark dieser Zusatznutzen ist oder nicht vorhanden ist, mussten die Medikamente günstiger oder konnten die teurer verkauft werden. Und das wird jetzt gestrichen. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Deshalb verstehe ich noch nicht so richtig, wie die Pharmaindustrie leiden wird, außer diese Rabattverträge. Die gab es vorher schon, die sind jetzt halt dynamisch. Deshalb habe ich noch nicht so richtig verstanden, wo die Pharmaindustrie bluten muss. Also die argumentiert ja immer gerne, wir sind so ein großer Arbeitgeber und die holen ja auch die Medikamente nach Deutschland und wenn es denen schlecht geht, dann fehlt Innovation, Arbeitgeber und Arbeitsplätze und. Da habe ich mir mal den Spaß gemacht zu gucken, wie viele Leute in der Pharmaindustrie arbeiten und wie viele MFAs es in Deutschland gibt, einfach mal im Vergleich. Und in der Pharmaindustrie, das ist jetzt pharma-fakten.de, also von den Pharma selbst, 133.000 Beschäftigte, während es als MFAs in Deutschland, nur MFAs, also jetzt sind keine Ärzte, keine niedergelassenen Ärzte, keine Pflege, sonst was, sind 330.000 deutschlandweit.
Heißt zweimal so. Die Pharmaindustrie, mindestens.
Genau, mindestens. Und dann zu sagen, ja, die Pharma kann nicht mehr an den Tisch gebeten werden, aber die ambulante Versorgung, wir gleich noch drauf zukommen, schon, das finde ich schon, da sieht man den Stellenwert der Pharma in der Lobby und der niedergelassenen Ärzte, beziehungsweise die MFAs, der Gesundheitsfaktor, der Sektor.
Ja.
Das fand ich schon ein bisschen bitter.
Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingspunkt. Was passiert denn bei den Ärzten oder beziehungsweise bei den Arztpraxen?
Ja, genau, da muss man einmal einen Unterschied machen zwischen dem stationären Bereich und dem niedergelassenen Bereich. Der stationäre Bereich, vielleicht können wir damit anfangen, weil das relativ kurz ist. Also zurzeit werden die Tarifsteigerungen durch den Krankenkassen übernommen. Zukünftig ist das nicht mehr so. Dann wird das nur noch teilweise durch die Krankenkassen bezahlt. Und die Krankenhäuser selbst müssen die entstehende Lücke füllen. Tarifsteigerungen und Personalkosten im Krankenhaus werden primär von den gesetzlichen Krankenkassen und den Bundesländern im Rahmen der dualen Finanzierung getragen. Die Krankenhäuser werden mehr sparen müssen, das bedeutet weniger Personal, mehr Stress auf der Arbeit, schlechtere Arbeitsbedingungen, mehr Unmut, mehr Wartezeiten in der Notaufnahme.
Krankenhäuser haben ja jetzt gerade schon so viel Personal.
Mhm. Ja. Also das ist im stationären Bereich und dann gibt es ja noch den niedergelassenen Bereich, der uns dann auch betrifft, wenn man jetzt mal ganz offen redet. Da gab es, bisher gab es ja gibt es ja diese Pauschale für 3 Monate, die Quartalspauschale, das hatten wir ja schon mal erklärt, und dann diese budgetäre und extrabudgetäre Bezahlung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll zukünftig die extrabudgetäre Bezahlung bei allen Fachgruppen wegfallen.
Heißt, alle Leistungen sind budgetiert.
Und zusätzlich gibt es eine Fixkostendegression? Das ist auch so ein Unwort. Das bedeutet, dass für die für eine bestimmte Anzahl, ich nenne jetzt einfach mal irgendeine Anzahl, die stand nirgendwo im Gesetz. Ich sage jetzt mal Summe 1000. Also die ersten 1000 Patienten würden dann voll bezahlt werden und danach wird das in schrittweise abgestuft. Also dann sage ich mal, die nächsten 200 werden dann mit 90% vergütet, die anderen, die nächsten 200 dann nur mit 80. Also sind jetzt alles imaginäre Zahlen. Also es gibt nirgendwo stehende feste Zahlen. Die Argumentation dahinter ist, dass die laufenden Fixkosten mit den ersten 1000 oder mit diesen ersten Summe X abgegolten ist. Was ich ziemlich schräg finde, wenn man sieht, dass so ein EKG oder ein Sono eigentlich nie wirtschaftlich darzustellen ist.
Das war es noch nie.
Das war es noch nie. Und dann zu sagen, man kann es schon mit den ersten, ich sag mal, Summe 10, ersten 1000 Patienten abgelten, ist eigentlich eine Farce. Also das ist echt so realitätsfern.
Zu Fixkosten gehören ja auch Gehälter, Miete, Strom, alles das, was man so an sonstigen laufenden Kosten hat, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Ja.
Das sind ja jetzt nicht nur Geräte, das ist ja eigentlich alles.
Genau. Und also es gibt die unterschiedlichen Fachgruppen sind unterschiedlich stark belastet. Es gibt welche, die sind damit 3% belastet, andere sind bis zu 17%, habe ich gelesen. Ich habe von anderen 20% gehört, das konnte ich jetzt nirgendwo verifizieren. Aber 17% Einbußung im Umsatz. Das manchen Fachgruppen sagen, ja, das ist machbar. Manche sagen, das ist unser Ruin. Also das wird dazu führen, dass, wenn man jetzt einen anderen Sektor dazu sieht, dass die Ärzteschaft immer älter geworden ist in der niedergelassenen Bereich. Also ich hatte jetzt nochmal geguckt, 37,5% der niedergelassenen Ärzte sind über 60.
Mhm.
Und viele können halt einfach schon Rente gehen. Und wenn man sich jetzt mal sagt, okay, 30% gehen in Rente, weil sie dann keine Lust mehr haben, plötzlich die gleiche Arbeit für 17% weniger zu machen, was man ja auch irgendwie nachvollziehen kann. Die gehen dann in Rente, das heißt, dass dann plötzlich deutlich mehr niedergelassene Ärzte fehlen werden in Zukunft. Und das hat natürlich Folgen für den Patienten und die Versorgung der Patienten, weil da einfach eine starke Verlängerung der Wartezeit kommen werden. Also die Wartezeit von 3 bis 6 Monaten auf einen Gebietsfacharzttermin wird traumhaft sein, denke ich, in Zukunft. Wir werden Schwierigkeiten haben, unsere Patienten irgendwo unterzubringen als Allgemeinmediziner, was wir jetzt ja schon teilweise haben. Also wenn ich manchmal merke, wie ich bei Gebietsgruppen betteln muss, um kurzfristigen Termin zu bekommen, das wird in Zukunft nur mehr werden. Oder man schickt die Leute dann niedrigschwelliger ins Krankenhaus auf die Notaufnahme, dass sie da kurzfristig gesehen werden, wenn man jetzt irgendwie einen starken Verdacht auf einen Krebs hat oder sowas. Das bedeutet aber, dass die Notaufnahmen auch überlaufen werden und das System einfach wieder teurer wird, weil Notaufnahmenplatz ist natürlich viel teurer, als wenn jetzt ein Gebietsarzt das in der Praxis kurzfristig sieht. Also das ist. Und jetzt habe ich es noch nicht dazu gesagt, dass in den letzten Jahren die Niederlassungen rückläufig sind. Von 24 auf 25 waren das 1,3%. Also
Minus?
Da gibt es Minus.
Nur bei den, bei den Gebietsfachärzten oder auch bei den Hausärzten?
Sowohl als auch.
Okay.
Alle zusammen. Und das wird eine Versorgungsproblematik kreieren, meiner Meinung nach. Es kann natürlich jetzt, ich habe jetzt auch einen Podcast gehört mit der Frau Ulla Schmidt, die sagen ja, das ist das Hauptargument der Ärzte seit 15 Jahren und das wird so nicht kommen. Aber ein ganz großer Faktor, den in den letzten 15 Jahren geändert haben, ist einfach das Durchschnittsalter der Ärzte.
Und das Durchschnittsalter der Bevölkerung.
Und das Durchschnittsalter der Bevölkerung und dass unsere Generation, das hört man ja auch immer mehr, weniger Lust haben, in Anführungsstrichen Verantwortung zu übernehmen, in dem Sinne, dass sie sagen, ich lasse mich nieder, ich werde Chef, ich werde eine Firma übernehmen. Viele wollen das ja gar nicht in unserer Generation. Wir sind da ja eher Ausnahmen, was ich so mitbekommen habe. Und gerade die Medizin wird weiblich und Frauen haben viel mehr Hemmung, sich niederzulassen in jungen Jahren, erst wenn sie später, also wenn sie älter sind und ihre Kinder hatten, was ja auch ein verständlicher Faktor ist. Das sind alles Faktoren, die vor 15 Jahren nicht so eine Rolle gespielt haben und die werden jetzt eine Rolle spielen. Deshalb wenn die Ärzte sagen, das wird ein Problem, ich glaube, das wird echt ein Problem. Und das war auch so ein bisschen die Stimmung auf dem Ärztetag von den niedergelassenen Ärzten. Die waren echt verzweifelt. Also die sagen, und ich muss auch sagen, jetzt abgesehen von dem Geld, was natürlich auch, man ist ein Arbeitgeber und man macht sich auch Sorgen, wie kann man das weiter, wie kann man die Leute finanzieren und wo macht man selbst Abstriche. Also das ist natürlich auch ein Faktor, der mir Sorgen macht. Aber ich weiß nicht, ob ich in so einem Gesundheitssystem arbeiten möchte, wo ich dann meine Leute nicht mehr unterbekomme, wo ich meine Patienten, wenn ich denke, die brauchen richtig Versorgung, die brauchen jetzt kurzfristig was und die brauchen ihre Kontrolle, die nicht mehr unterbekomme. Ja. Wie soll das Gesundheitssystem funktionieren? Das sehe ich noch nicht.
Ja, das kritisiert und, ja auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, ne? Die sagen, es macht einfach keinen Sinn, zum einen alle entbudgetierten Leistungen wegfallen zu lassen und sie künftig zu budgetieren. Das heißt, es werden einfach gewisse Leistungen nicht mehr angeboten werden von Fachärzten und auch von Hausärzten, weil wir auch entbudgetierte Leistungen haben und zudem ja auch die Entbudgetierung der Hausärzte dadurch ja eigentlich wieder rückgängig gemacht wird.
Mhm. Ja.
Und zum anderen wird es dazu führen, dass dann wiederum ein Großteil der Patienten, die keine Facharzttermine mehr bekommen, einfach zum Hausarzt geschickt werden, dort vielleicht aber auch schon das fünfte, sechste, siebte Mal im Quartal sind, heißt dort aber Zeit und Behandlungskapazitäten binden und auch dafür ja keine Vergütung gezahlt wird.
Ja, also weniger.
Naja, du kannst ja so sehen, ne? Wenn du, sag ich mal, im Quartal 30 Euro für einen Patienten kriegst, dann kommt der einmal, kriegst du 30 Euro, kommt der zweimal, kriegst du dann nur noch 15 Euro.
15 Euro pro, ja genau. Also wenn er dreimal kommt, hat man nur noch 10 Euro pro Gespräch. Ja, ich weiß. Also es ist, die Versorgung wird drunter leiden. Ich sehe nicht, also es widerspricht auch der Logik zu sagen, man streicht ganz viel und
es wird besser dadurch.
Wir geben wieder Geld rein und zu sagen, dadurch wird es besser. Also und ich verstehe auch, dass man nicht immer wieder neues Geld draufpacken soll und immer wieder alle Löcher füllen soll und dass das unrealistisch ist und dass es da nur noch nach oben geht. Das kann ich ja nachvollziehen. Und dass dann eine Gesundheitsreform kommen muss, kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist einfach nur ein Geld einsparen, was stattfindet. Es wird nicht strukturiert irgendwie angepackt. Also es wird nicht ein Primärversorgesystem gemacht. Es wird nicht gesagt, die Leute müssen besser geführt werden durchs Gesundheitssystem, weil die es einfach auch nicht verstehen, wie die Preise entstehen und warum es teurer ist, zum Facharzt zu gehen oder Gebietsarzt zu gehen oder warum es teuer ist, anstatt ein Taxi, einen Krankenwagen zu rufen. Da fehlt einfach eine Grundkompetenz und weshalb man zum Arzt muss, das sind so Sachen, da müsste man dran arbeiten, um die Gesundheitsreform zu bringen. Also man muss eigentlich viel größer denken, anstatt einfach nur zu sagen, wir kappen jetzt das Geld. Die Frau Wagen sagt, ja, das ist das erste Gesetz von vielen und die anderen strukturellen Veränderungen, die werden kommen. Aber das ist ja eigentlich der falsche Weg. Man sollte erstmal die strukturellen Sachen verändern und dann gucken, wo muss ich noch sparen. Die Zuckersteuer auf Süßtränke, die Tabaksteuer, die Alkoholsteuer, die oder Abgaben besser. Das soll ja, diese Zuckersteuer oder diese Zuckerabgabe soll jetzt eventuell kommen, aber auch da kann man ja viel mehr mit arbeiten. Also da sind Potenziale drin, die irgendwie nicht so richtig gesehen wurden. Und auch Nikotinabgaben, das regt mich so auf. Die verkauft das als die große Reform und gleichzeitig ist es eigentlich ein großes Einsparen an allen Playern.
Ja. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass ja auch die Termin-Service-Stellen Leistungen nicht mehr vergütet werden.
Ne, das ist heißt, dann halt dieser extra budgetäre Bereich von den Fachgebieten.
Genau, und das heißt aber ja auch, dass eigentlich keine Patienten mehr über die Termin-Service-Stelle vermittelt werden.
Jein, oder? Jein. Also jetzt kommt nämlich noch eine Krux. Die möchte ja eigentlich, dass diese Terminvergabestellung zukünftig 24/7, also ganze Woche lang durchgängig läuft und dass darüber dann alle Termine gemacht werden, inklusive der Termine beim Hausarzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ist auch da. Das
sind alles viele große Fragezeichen. Und die Psychotherapeuten, haben wir auch noch nicht angesprochen, werden auch schlechter bezahlt für ihre Arbeit und werden dementsprechend wahrscheinlich auch weniger Termine bereitstellen.
Die kriegen wahrscheinlich noch eine zweite Karte. Also die haben ja seit April 26 schon 4,5% weniger Gehalt. Und die werden wahrscheinlich auch noch mal um die 3% weniger bekommen. Also die werden durch zwei Kürzungen belastet wahrscheinlich.
Tja.
Ich bin ziemlich sprachlos. Und ich bin nicht die einzige der Kollegen auf dem Ärztetag gewesen, die sprachlos waren. Und die Stimmung, man hatte natürlich auch schöne Momente, man hat auch gelacht, aber es war schon niedergeschlagene Stimmung unter den niedergelassenen Kollegen.
Ja, das kann man ja auch vollkommen nachvollziehen. Wir werden mal sehen, wie das alles so kommt.
Ja, es ist ja noch, also bis zum 1.7. Haben wir noch die Möglichkeiten, irgendwas zu beeinflussen. Die wollen das ja noch vor der Sommerpause durchbringen und die Sommerpause fängt so am 1.7. an. Also bis dahin haben wir noch Zeit, irgendwie was zu erreichen. Wenn dann was kommt, wenn da irgendwelche Aktionen kommen, dann halten wir euch auf dem Instagram-Account auf dem Laufenden, würde ich sagen. Und an unseren normalen Folgen.
Genau.
Damit ihr mitmachen könnt und uns unterstützen könnt und die Versorgung besser zu halten und
gut,
zu garantieren.
Dann würde ich mal sagen, das ist eine lange Folge geworden.
Ich war im Renten, ne? Da kann man mich nicht stoppen. Willst du denn noch was sagen zu, was man beim Hausarzt machen sollte, beziehungsweise lassen sollte, dass wir mit etwas Positivem abschließen?
Ja, das kann ich noch schnell machen. Also, was man beim Hausarzt und auch bei anderen Arztpraxen definitiv machen sollte, ist aktuelle Kontaktdaten hinterlegen.
Ja,
denn
ganz wichtig.
Wenn es mal wirklich wichtig ist, dann ist es manchmal auch lebenswichtig, dass man erreichbar ist. Und wir haben jetzt letztens das Problem gehabt, dass wir wirklich eine Patientin dringend erreichen mussten und wir hatten eine Festnetznummer, die nicht mehr stimmte, keine Handynummer, keine E-Mail-Adresse. Wir hatten nur die Adresse ansonsten und haben dann irgendwo noch eine Angehörige ausgegraben, die leider aber auch nicht erreichbar war, der man dann auf die Mailbox gesprochen hat, dass, wenn möglich, sie diese Patientin einmal kontaktiert, dass sie sich bei uns meldet. Und wir haben einen Brief geschickt mit der Post.
Ja, das machen wir dann auch. Wir schicken dann auch meistens einen Brief.
Und es hat dann auch zum Glück noch geklappt und die Patientin hat sich dann relativ zeitnah gemeldet. Aber ja, gerne nochmal drüber nachdenken, wenn man das nächste Mal beim Arzt ist, ob noch die aktuelle Telefonnummer hinterlegt ist oder ob man vielleicht auch per E-Mail erreichbar ist. Das hilft uns sehr.
Ja, und dann schließen wir diese ellenlange Folge. Und bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, immer mit Unterstrich. Und wenn ihr noch irgendwelche Kommentare zu dieser Reform habt oder wenn ihr euch irgendwas aufgefallen ist, was nicht ganz so stimmt, gerne Bescheid geben. Und damit sagen wir,
den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.